Was ist eigentlich das Schwierige beim Predigen? Also da könnte man jetzt alleine eine Predigt drüber halten oder einen Vortrag, aber es gibt zwei Dinge. Das eine ist, immer wieder die richtigen Motive zu haben. Ja, man kann sich auch wunderbar hier vorne hinstellen und sich selbst irgendwie präsentieren, Selbstdarstellung. Das ist immer eine Gefahr. Ich habe das vor vielen Jahren, war ich selber Jugendlicher noch, war in einem Gottesdienst und das hat das der Prediger gesagt. Ein Pfarrer, der damals in der Deutschen Evangelischen Allianz durchaus einen Namen hatte, die unter 60-Jährigen kennen den vielleicht gar nicht mehr, aber der hat das damals gesagt, ich glaube, der war damals selber schon in Rente, der hat es damals gesagt und hat gesagt, ich bete vor jeder Predigt, Herr, reinige meine Motive. Ich muss zugeben, ich tue es nicht vor jeder Predigt, aber doch immer wieder, denn das ist eine ganz große Gefahr. Egal, ob man jetzt hier im Lobpreis steht, in der Predigt, in der Moderation, immer wenn man so vorne steht und am gefährdetsten sind natürlich die, die das gerne machen. Und ich predige gerne. Und damit bin ich da ganz besonders in der Gefahr, mit irgendwelchen falschen Motiven dazustehen und das zu tun. Und es gibt einen zweiten Punkt und um den geht es im Grunde heute in der Predigt. Ihr seid jetzt alle aus einer Woche gekommen und habt ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Die Regina hat uns eben ein bisschen mit reingenommen, was bei ihr war. Aber jeder hat irgendwas mitgebracht heute. Und der eine, der würde jetzt eigentlich einen kräftigen Tritt in den Hintern brauchen. Der nächste vielleicht eine Umarmung. Der nächste einfach einen kräftigen Händedruck. Der nächste wieder irgendwas ganz anderes. Der eine braucht Ermahnung, der andere braucht Ermutigung, der nächste braucht Trost. Aber ich halte nur eine Predigt für euch alle. Wie soll das gehen? Eigentlich ist das doch ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, man könnte jetzt reihum, aber dann habe ich unter Umständen in der Trostpredigt, habe ich dann lauter Leute drin, die eigentlich Ermahnung brauchen und umgekehrt, auch wieder gefährlich. Also ich glaube, das Einzige, warum das überhaupt funktionieren kann, liegt leider nicht in meiner, oder vielleicht zum Glück, nicht in meiner Hand oder in meiner Fähigkeit, sondern das liegt im Wirken des Heiligen Geistes. Denn der kann ein und dieselbe Predigt für jeden anders übersetzen. Das Coolste war mal, ist hier passiert, ich weiß aber nicht mehr, wer es war, vielleicht wisst ihr es noch oder weiß derjenige das selber noch, kommt nach der Predigt jemand zu mir und sagt, der Satz, der hat mich heute total angesprochen in der Predigt. Ich habe gegrübelt und gegrübelt, den Satz habe ich bestimmt nicht gesagt. Viel später ist mir eingefallen, es war ein Satz aus dem Lied im Lobpreis, der denjenigen so angesprochen hat, dass er von der Predigt wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt hat. Aber der Satz hat gesessen. So ist unser Gott. Halleluja. Auch kann man sich natürlich fragen, wozu habe ich denn dann noch gepredigt? Nee, aber für jemand anders war vielleicht wirklich ein Satz aus der Predigt das Entscheidende. Für denjenigen, der mich da angesprochen hat, war es eigentlich der Lobpreis. Oder ein Satz aus dem Lobpreis. Und das ist etwas ganz Faszinierendes, was mich ermutigt, immer wieder zu predigen. Es hat aber auch was mit unserem heutigen Text zu tun. Ich habe das mal überschrieben, jedem das Seine. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Jetzt haben wir die gerade weggeschickt, na gut. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist für die damalige Zeit im Grunde fast schon eine poetische Form, also eine Gedichtsform. Da geht es nämlich nicht so um den Reim der Endungen, sondern da geht es um den Inhalt und dieses Parallelaufbauen, das ist eigentlich so eine klassische Form der Poesie, vor allen Dingen der hebräischen Poesie. Das hier ist natürlich griechisch geschrieben ursprünglich mal, nicht hebräisch, aber das ist ja von Johannes und Johannes stammt natürlich aus dem hebräischen Sprachraum ursprünglich. und hat das hier so ein bisschen gemacht. Ich habe also am Anfang wirklich überlegt, was soll das? Und dann ist mir der Gedanke tatsächlich gekommen, bestimmte Themen spielen in unterschiedlichen Lebensphasen eine größere oder kleinere Rolle. Ihr kennt wahrscheinlich zum größten Teil das Buch Hiob. Und ich bin sehr dankbar, dass ich was Vergleichbares wie Hiob das erlebt hat, bisher nicht erleben musste. Ja, also sein ganzer Besitz weg, seine Kinder alle tot und dann auch noch die Gesundheit, er wird krank und seine Frau steht auch nicht zu ihm in seinem Glauben, sondern sagt zu ihm, sage Gott ab und stirb. Das ist mal eine Ermutigung. Ich bin, wie gesagt, Gott sehr, sehr dankbar, dass ich sowas bisher nicht erleben musste. Ich habe vom Buch Hiob vor allen Dingen profitiert, wenn ich Menschen begleitet habe, die schwere Zeiten erleben, weil ich dann oft aus eigener Erfahrung gar nicht mitreden konnte. Aber ich konnte sagen, du guck mal, da ist einer, der hat das erlebt und so hat der darauf reagiert, ist er damit umgegangen und so hat Gott darauf geantwortet. Aber für mein eigenes Leben hat das Buch Hiob bis heute nicht so eine gigantische Rolle gespielt. Darf man sowas überhaupt sagen über einen Teil der Bibel? Der hat für mich noch keine Rolle gespielt. Abraham dann schon ein bisschen mehr. Ja? Geh weg aus den vertrauten Umgebungen, wo du dich wohlfühlst, wo du zu Hause bist, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nicht ganz so heftig, ja? Also pack mal den LKW voll, fahr auf die Autobahn, unterwegs zeige ich dir, wo es hingeht. Das habe ich noch nicht erlebt, aber so dieses Weggehen, das habe ich ja schon mehrfach erlebt. Ja, das, was man hat, das kennt man, wo man hinkommt, das kennt man nicht. Ja, das ist mir von daher ein bisschen näher als Hiob. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat manchmal was mit dem Lebensalter zu tun, manchmal mit der Lebenssituation. Und von daher, alle Aussagen, die wir uns jetzt angucken, gelten natürlich für alle Christen. Nicht nur für die Kinder, die Väter und so weiter. Ja, sondern alle Aussagen gelten für alle Christen. Aber was dieser Text mir dann deutlich gemacht hat, ist, ja, aber nicht alle haben im selben Augenblick die gleiche Relevanz für mich, die gleiche Bedeutung. Ja, es gibt einfach Aussagen, die sind im Augenblick für mich ganz, ganz groß und sind mir ganz, ganz nah. Und es gibt andere, die sind für mich wahr und selbstverständlich richtig, aber haben im Augenblick nicht so den ganz großen Einfluss auf mein Leben. Und das darf so sein. Das war für mich eigentlich die Erkenntnis hier drin. Ja, also vorher hätte ich gesagt, naja, das Evangelium, das muss doch ganz für dich relevant und wichtig und ist es ja auch im Kern. Aber trotzdem gibt es verschiedene Aussagen, die zu verschiedenen Lebenszeiten eine größere oder kleinere Rolle spielen. Gehen wir es mal durch und gucken mal, wieso das vielleicht so sein könnte, dass ausgerechnet die Aussage für diese Gruppe besonders wichtig ist. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Warum ausgerechnet den Kindern die Betonung auf die Vergebung? Jeder von uns, egal wie alt er ist, lebt von der Vergebung. Ja, also und ganz egal, ob ihr schon größere Klopper in eurem Leben euch geleistet habt oder nicht, wir leben alle von der Vergebung. Aber ich glaube, dass es tatsächlich Kindern besonders wichtig ist, immer wieder zu hören und zu spüren, dass sie trotz allem geliebt sind. Weil ich meine, beim Laufen lernen, keiner fällt so oft hin wie die Kinder. Ist auch gut so, wenn wir Großen, wir haben eine ganz andere Fallhöhe, wenn wir hinknallen, als die Steppkes, die gerade laufen lernen. Allein das macht schon einen Unterschied. Dann haben viele davon noch ein Windelpaket, das bremst auch nochmal und ist für die nicht so gefährlich. Wichtig ist aber trotzdem immer wieder das Aufstehen, übrigens für die Kleinen wie für uns Große, und zwar wörtlich wie bildlich. Ja? Und das ist ja, was mache ich, wenn jemand gefallen ist? Hab mal erlebt, da war ein ziemlicher Sturm, war auf einer Nordseeinsel. Und schon wir gesunden, relativ jungen hatten Mühe, uns gegen den Wind zu behaupten. Und auf einmal sehe ich so im Augenwinkel, wie eine Frau so richtig schön lossegelt und am Boden landet. Und dann bin ich also rüber und ihr Mann wollte sie so hochzerren. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie mal, soll man nämlich gar nicht, die könnte sich ja verletzt haben. Und wenn ich dann an der Frau noch rumzerre, mache ich es ja nur noch schlimmer. Und ich habe mich dann nur vor sie gestellt, habe ihr die Hände so hingehalten und dann ist sie selber aufgestanden. Ja, dieses wieder selber wieder aufstehen, das war wichtig. Das hat ja signalisiert, es ist soweit, alles in Ordnung, sie kann alles bewegen. Wir haben sie dann noch begleitet bis zur Haustüre. Und dieses immer wieder aufstehen. Und das ist geistlich ja nicht anders. Also Kinder probieren sich ja auch aus. Und ja, Kinder machen dann auch manchmal Blödsinn. Oder habt ihr als Kinder keinen Blödsinn gemacht? Da müsst ihr schon sehr, sehr alt sein, wenn ihr euch nicht mehr dran erinnern könnt. Natürlich macht man das. Und dann braucht man eben auch Vergebung. Und dieser Zuspruch, den brauchen wir alle. Ich brauche den heute noch. Ich habe dich trotzdem lieb. Von Gottes Seite zu mir. Aber ich glaube, Kinder brauchen das für eine gesunde Entwicklung ganz besonders. Und zwar nicht nur von Gott, auch von den Eltern. Also sag ich mal euch Eltern oder auch Großeltern. Sagt es euren Kindern. Das war zwar gerade Mist und ich habe mich tierisch geärgert über das, was du gemacht hast. Aber ich habe dich trotzdem lieb. Und vielleicht habe ich mich sogar so geärgert, dass die Geschichte, die ich schon öfter erzählt habe, als Rena vors Auto laufen wollte, oder ja, fast, die wollte nicht vor ein Auto laufen, die wollte zur Mama laufen, aber wäre dabei fast vors Auto gelaufen und ich sie dann angebrüllt habe, wie nie in meinem Leben, und dann hinterher sofort gesagt habe, du, ich habe dich nicht angebrüllt, weil ich was gegen dich habe, sondern ich habe dich angebrüllt, weil ich dich lieb habe. Wenn du mir egal gewesen wärst, dann hätte ich auch nur auf. Wir wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, aber gerade weil du mir wichtig bist, habe ich einen Brüller losgelassen. Ja, also ich glaube, Kinder brauchen diese Bestätigung immer wieder von Gott, aber eben auch von uns Eltern oder Großeltern. Okay, du hast es zugegeben, das ist vergeben, weiter. Dann, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich bin ja nun schon Vater und sogar schon Großvater. Bin also nochmal gewachsen. Und je älter man wird, umso mehr merkt man, dass man dankbar ist für Beständigkeit. Das ist sicher auch hier von Typ zu Typ ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Mir war das gar nicht so bewusst, aber als wir hier eingezogen sind, hat unsere Rina uns geschrieben, ich finde das toll und ich bewundere das, dass ihr in eurem Alter nochmal den Mut habt, ganz neu woanders anzufangen. So hatte ich das überhaupt noch nicht gesehen. So alt habe ich mich auch wieder noch nicht gefühlt. Aber es ist tatsächlich so, irgendwann wünscht man sich eine bestimmte Beständigkeit. Man braucht nicht mehr ständig den Wandel, nicht ständig die Veränderung. Und das Beständigste überhaupt ist ja, dass wir den kennen, wie es hier steht, der von Anfang an ist. Der schon immer da war. Ja, also, und das ist ja für Johannes auch überhaupt ein Thema. Weil im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus macht der Kontext ja dann deutlich, er redet von Jesus. Der war von Anfang an da. Dann beginnt der Brief, in dem wir ja immer noch lesen, der erste Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gesehen und gehört haben und so weiter, das verkündigen wir euch. Und jetzt hier, ihr Väter, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Egal, ob er jetzt Jesus meint oder Gott, den Vater, aber ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und kleiner Spoiler, beim zweiten Durchgang kriegt jeder ein bisschen was anderes. Die Väter kriegen wieder dasselbe, Beständigkeit. Ja, also auch da wieder dasselbe. Ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ja, in Jesus, und das gilt natürlich für jeden Christen, jeder Christ kennt Jesus, sonst ist er kein Christ, das ist ja nun mal die Grunddefinition, ja, dass wir zu Christus gehören, zu Jesus Christus, das sagt schon das Wort aus. Man nannte in Antiochien diese komische Sekte Christen, weil sie sich zu diesem Christus bekennen. Daher kommt unser Name. Natürlich gilt das also für jeden, aber es wird hier besonders den Vätern gesagt, denen, die ja, denen möglicherweise Beständigkeit eine besondere Bedeutung schreibt. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Das ist ein Punkt. Darf man das überhaupt laut aussprechen? Da hätte ich beinahe der Bibel widersprochen. Warum? Hat jemand eine Idee? Jesus hat den Bösen überwunden, nicht wir. Auch nicht, als wir junge Männer waren. Aber Jesus sagt ja auch, euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und indem wir uns an Jesus dranhängen, ist es auch unser Sieg. Wichtig ist nur, dass man den Kampf nicht alleine führt. Ich habe mal in der Seelsorge einen jungen Mann gehabt, also der war sowas von nervös. Der saß also dann eine Stunde oder anderthalb Stunden vor mir und am Ende war ich völlig fertig. Und der hatte also als Lieblingsbibelvers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der hat also den Teufel herausgefordert, wo er ihn nur gefunden hat. Kam selber aus dem okkulten Bereich, war frei, gehörte zu Jesus, aber er hat immer wieder die Konfrontation mit dieser Welt, mit dieser Seite der Welt gesucht. Nach einem Jahr hatte der junge Mann immer noch denselben Lieblingsbibelvers, aber mit einer anderen Betonung. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also, kämpfe darum, dass du Jesus vertrauen kannst. Und er saß also sowas von entspannt auf dem Sofa. Versteht ihr den Unterschied? Natürlich, ja, hier steht, ihr habt den Bösen überwunden. Durch Jesus, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Aber wichtig ist, dass wir es nicht selber versuchen. Das geht schief. Also der ist nicht abgefallen. Der Teufel hat ihn nicht gekriegt. Ja, also Jesus hat ihn geschützt. Aber er war am Rande eines Nervenzusammenbruchs, bis er begriffen hat, ja, ich habe den Bösen überwunden durch mein Vertrauen auf Jesus. Das ist das Entscheidende. Darum geht's. Und es sind nun mal die jungen Männer, die am ehesten aktiv, die kämpfen wollen oder überhaupt die Jungen, die rausgehen eher mal, als wenn wir schon etwas gesetzter sind. Dann kommt die zweite Runde, diesmal in der Vergangenheitsform. Ich habe mich also gefragt, gibt es einen Brief Null? Ja, also wir haben drei Johannesbriefe. Gibt es einen davor? Oder ist es nur eine literarische Form, in der er das jetzt hier so schreibt? Ich kann es leider nicht, ich habe den Brief Null nicht gefunden. Ich kann es also nicht mit Sicherheit sagen. Könnte sein, kann aber auch sein, dass es einfach eine Stilfigur hier ist, weil ich ja sage, das ist ja hat ja Anklang an hebräische Poesie. Und wieder dieselben Gruppen, wobei bei den Kindern hier ein anderes Wort für Kind steht. Und zwar hier steht eigentlich das Wort für Kleinkinder. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ja, also in dem Teil davor. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und jetzt besonders an die kleinen Kinder, ihr kennt den Vater. Und zwar ein Vater, es heißt mal an einer Stelle, zumindest in der Luther-Übersetzung, ein Vater, nach dem alle Vaterschaft benannt ist. Also sozusagen der Urvater. Das ist in bestimmten Situationen wichtig. Denn der eine oder andere Vater ist eben doch unvollkommen. Anwesend natürlich ausgenommen. Wir haben unsere Macken. Und unsere Väter hatten es auch. Oder sitzt hier einer aus der Kategorie, ich habe nie Fehler gemacht? Bitte melden. Okay, entweder seid ihr bescheiden oder ehrlich. Ja, natürlich, wir Väter haben alle unsere Fehler. Und ich habe also mal eine Andacht gehalten im Zivildienst, in einem Reha-Haus für Alkoholkranke über Gott als Vater. Und da plautzte einer raus, wenn Gott ist wie mein Vater, kann er mir gestohlen bleiben. Ich bin da erstmal so ein bisschen zusammengezuckt. Aber der Mann hat recht. Ja, natürlich. Sein Vater, also Gott ist der Vater, nach dem alle Vaterschaft benannt ist. Gott ist das Urbild eines Vaters. Wenn wir wissen wollen, wie ein guter Vater ist, guckt euch an, wie Gott mit uns handelt, wie Gott mit uns umgeht. Und ihr habt das Bild eines Vaters, wie er sein sollte. Natürlich ist es peinliche, dass wir dann den Abstand erst richtig merken, weil wir so weit davon entfernt sind. Aber wir haben ein Ziel, auf das hin wir uns orientieren können. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Die Beständigkeit bleibt. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Jesus sagt ja mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das haben wir Christen zeitweise auf alle Lebensbereiche bezogen. Und entschuldigt, das stimmt so nicht. Also ihr konntet euch alle heute Morgen die Schuhe anziehen. Habt ihr dazu das Wirken des Heiligen Geistes gebraucht? Es ging auch so notfalls, weil die anderen haben es ja auch geschafft, die nicht glauben. Natürlich können wir innerweltlich vieles auch ohne. Braucht ihr euch nur umzugucken. Ja, in der Schule, in der Klasse, wie viele sitzen da, die das Leben mehr oder weniger auch bewältigen ohne Jesus? Am Arbeitsplatz, wie viele Leute habt ihr um euch, die ihr Leben mehr oder weniger bewältigen ohne Jesus? Und warum sage ich das hier? Ja, die Jugend ist stark in den meisten Fällen. Ja, also ihr wisst ja, ab wann der Mensch anfängt, mehr abzubauen als aufzubauen, in welchem Alter? Ja, so 24, 25, stimmt. Herzlichen Glückwunsch alle, die drüber sind. Natürlich können wir das eine ganze Weile, also erstmal, es geht ja nicht steil bergab dann, ja, sondern und wir können durch Training und durch Erfahrung können wir vieles noch ausgleichen, aber es ist ja nicht umsonst, dass die alten Herren beim Fußball mit 30 anfangen. Ja, wer ist alles hier, wer würde alles so alles alte Herren spielen? Ja, ist ja kein Zufall, weil das ist schon erfahrungswert. Die größte Stärke haben wir vorher, die jungen Männer. Und die sind stark. Und mir ist es mal wichtig geworden, dass wir diese Dinge nicht kleinreden. Ich will das ja auch gar nicht vergeistlichen, dass die jetzt geistlich stärker werden. Das stimmt oft gar nicht. Das sind oft die Alten weiter. Aber auch in dieser Welt zählt nun mal auch, und wir sind noch in dieser Welt, also zählt auch das hier. Ja, und ich weiß, also ich merke an vielen Stellen, dass ich mal stärker war, als ich heute bin. Und ich bin noch nicht so alt. Es gibt noch ein paar Ältere in der Gemeinde, als ich bin. Aber die jungen Männer, das ist so, Johannes sagt, ihr seid stark. Und ohne Wenn und Aber, und wenn Johannes in der Bibel dazu keine Einschränkung reinschreibt, dann sollte ich in der Predigt auch keine dazu packen. Das ist eine Lebenserfahrung. Ihr steht in der Blüte eures Lebens, ihr seid die Starken. Und dann geht's weiter. Das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist offensichtlich für die Gemeinden, an die Johannes hier schreibt, zutreffend. Und jetzt können die jungen Männer und Frauen mal überlegen, gilt das für euch? Würdet ihr das so unterschreiben? Das Wort Gottes bleibt in euch. Da ist die natürliche Stärke, die ist da und die ist gut und die ist wichtig. Halleluja, dass es die gibt. Aber dann kommt dieser zweite Punkt dazu. Wir brauchen diese Verwurzelung im Wort Gottes. Die brauchen wir in jedem Alter. Und ich finde immer, ich plädiere und lade immer noch ein, freiwillig Dinge auswendig zu lernen, denn wenn man in einer schwierigen Situation ist, man hat nicht so, selbst wenn man die Bibel auf dem Handy hat und alles, man muss es trotzdem erst rausholen, aufschlagen und so weiter. Was man im Kopf hat, das hat man. Und das prägt unser Denken, was da oben drin ist. Ja? Und dann ist es gut, wenn man als junger Mensch das Wort Gottes learning by heart, mit dem Herzen gelernt hat. Ja, es ist englische Fassung für auswendig lernen. Was ich im Herzen habe, das habe ich. Und ich habe das witzigerweise dann mit alten, dementen Leuten erlebt, was die vom Wort Gottes im Herzen hatten. Das war da. Ich habe einen Mann gefragt, was seine Kinder beruflich machen. Das wusste er nicht mehr. war mir dann unangenehm, dass ich ihn bloßgestellt hatte. Wollte ich ja gar nicht. Ich hatte ein Thema gesucht, wo er bestimmt noch was zu weiß. Aber selbst das wusste er nicht mehr. Aber wenn ich mich über die Bibel mit ihm unterhalten habe, da hast du nicht gemerkt, dass da irgendwas eingeschränkt ist. Ja, das war eine ganz witzige Situation. Ich kam, wir hatten so eine Bibelstunde in einem Seniorenheim vormittags, und ich kam von da zurück und dann stand die Frau gerade draußen, wollte einkaufen und machte sich Sorgen, was ihr Mann in der Zeit wohl anstellt. Und dann habe ich gesagt, ach, dann gehe ich jetzt einfach rein und lass dir Zeit, ich bleibe da, bis du wieder da bist. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Und wie gesagt, erst habe ich die Frage nach seinen Kindern gestellt und da kam nichts mehr. Das wusste er wirklich nicht mehr. Aber dann habe ich mich mit ihm über biblische Dinge unterhalten und das war da. Und das entscheidet sich nicht kurz vorher, das entscheidet sich bei den jungen Männern und jungen Frauen. Was habe ich, wenn nichts Neues mehr funktioniert, wenn immer mehr wegbricht? Und ich habe das in Altenheimen erlebt, mit Liedern. Ja, also gerade natürlich dann die Lieder aus deren Jugendzeit, nicht aus meiner Jugendzeit, schon gar nicht aus eurer jetzt, sondern die Lieder aus deren Jugendzeit, die haben die mitgesungen. Teilweise konnten die nicht mehr lesen, weil sie die Brille nicht dabei hatten und was weiß ich, aber sie haben mitgesungen, weil sie die Lieder auswendig konnten. Ja, und auch Lieder sind eine Möglichkeit, das Wort Gottes im Herzen zu haben, wenn es gute geistliche Lieder sind, die Wort Gottes aufgreifen. Und die gibt es in jeder Generation. Ja, das müssen nicht die Alten sein, das müssen nicht die Neuen sein. Wie gesagt, ja, hier sitzen ein paar, die dabei waren, haben in einem Hauskreis gesessen. Irgendwie haben wir angefangen, Manfred Siebert Lieder zu singen und dann haben wir eins nach dem anderen gesungen und irgendjemand kam immer weiter. Es war erstaunlich, wie weit wir gekommen sind. Das waren halt einfach unsere Jugendlieder und die jetzige Generation hat wieder andere und die noch Älteren, die haben wieder andere. Aber lasst uns Wege finden, dass das Wort Gottes in uns bleibt. Das können auswendig gelernte Texte sein, das können Lieder sein. Aber wichtig ist und gut ist, immer an das Original ranzugehen. Ich glaube, das war auch Gustavo, der uns ermutigt hat, doch nicht nur Sekundärliteratur zu lesen, also Bücher über die Bibel, sondern die Bibel selber zu lesen, die Primärquelle, ans Original ranzugehen. Nichts gegen gute christliche Bücher, überhaupt nicht. Aber das Original ist nun mal das Original. Ja, und dann spielt es keine Rolle. Ihr könnt euch eine wörtliche Übersetzung nehmen und da richtig graben. Oder ihr könnt euch eine freie Übersetzung nehmen, die nehme ich gerne, wenn ich flächenmäßig lesen will. Wenn ich einfach mal ein ganzes biblisches Buch am Stück durchlesen möchte, dann nehme ich gerne hier so Hoffnung für alle, gute Nachricht. Hoffnung für alle ist bei mir immer noch das am häufigsten Gebrauchte. Da geht es dann nicht so sehr um Einzelheiten. Da mag die ein bisschen ungenau sein. Aber ich kann einfach, weil es ein flüssiges Deutsch ist, hintereinander weglesen. Deswegen hat für mich jede, also auch ganz unterschiedliche Bibelübersetzungen ihre Berechtigkeit, ihre Berechtigung. Aber ich habe euch jungen Männern geschrieben, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Aber diesmal wird der Weg mitgenannt. Durch das Wort Gottes bleibt, haben wir den Bösen überwunden. Durch das, was im Wort Gottes steht. Wir haben also eigentlich das ganze Spektrum und damit sogar die Karwoche mit drin. Ja? Es ist das Kreuz zwar nicht direkt angesprochen, aber ohne Kreuz keine Vergebung. Denn Vergebung heißt ja bei Gott nicht Schwamm drüber, nehmen wir es mal nicht so genau, sondern Vergebung heißt, hier hat ein anderer bezahlt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, also stellt euch vor, eine Politesse hat euch erwischt, falsch geparkt. Was macht sie, wenn sie gerecht ist? Gibt ein Knöllchen. Ne? Was macht sie, wenn sie gnädig ist? Sie geht weiter. Und was macht sie, wenn sie gnädig und gerecht ist? Ja, sie bezahlt selber. Sie schreibt das Knöllchen, denn das ist gerecht. Aber sie will es dem anderen nicht aufbrummen, also zahlt sie selber. Das hat Gott gemacht. Genau das hat Gott gemacht. Er verurteilt uns zum Tode, weil wir das verdient haben. Und bezahlt selber durch seinen Sohn die Strafe. Das ist Vergebung in der Bibel und daran erinnern wir jetzt in der Karwoche. Darum wird es Karfreitag gehen. Ich habe zwar noch nicht entschieden, mit welchem Text, aber der Inhalt ist doch klar. Darum geht's. Gott selbst bezahlt die Strafe für unsere Schuld. Das ist Vergebung. Ja, wenn das hier, also hatten wir ja ganz am Anfang, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Er hat selbst bezahlt. Also wir haben da mal ziemlich Glück gehabt, mein Bruder und ich. Wir hatten nämlich eine Tür ramponiert, weil wir uns gestritten hatten. Mein Bruder hatte sich eingeschlossen und ich habe die Tür trotzdem aufgekriegt. War natürlich der Rahmen etwas beschädigt. Dann hieß es also, oh, kein großes Rumtoben von den Eltern, aber ihr bezahlt die Reparatur. Nur hatten wir einen Großonkel, der war Schreiner und der hat es gemacht und er hat vergessen, die Rechnung zu schreiben. Also haben wir letztendlich nichts bezahlt. Aber, ja, wir müssen normalerweise für unsere Schuld, müssten wir bezahlen, aber Gott hat selber bezahlt. Das ist Karfreitag. Wir kennen den, der von Anfang an war, ja, weil er gestorben und auferstanden ist, weil er auf dieser Erde war, weil er sich gezeigt hat. Deshalb kennen wir ihn. Und nur durch das Kreuz können wir den Bösen überwinden. Ja? Nur indem wir das annehmen, was Jesus am Kreuz getan hat, und da sind wir mitten in der Karwoche drin, auch mit diesem Text. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen die Aussagen, ja, euch ist vergeben, ihr kennt den, der von Anfang an ist, ihr kennt den Vater, ihr habt den Bösen überwunden, ihr seid stark, ihr habt das Wort Gottes, Gottes bleibt in euch. Wir können uns eine dieser Aussagen nehmen, wo wir merken, die betrifft mich. Und darüber bin ich dankbar und das will ich für mich annehmen. Aber es ist eben auch in Ordnung, wenn ihr sagt, ja, die Aussage, die spielt für mich gerade eine ganz besondere Rolle. Die ist für mich gerade besonders wichtig. Johannes macht das hier ein bisschen an den Lebensphasen fest, es kann aber auch ganz anders sein. Vielleicht habt ihr gerade irgendwas erlebt, aktuell. Ihr gehört zwar nicht zu der Gruppe, die hier genannt ist für den Punkt, aber ihr sagt, das trifft gerade genau meine Situation. Und es ist in Ordnung, wenn ihr sagt, es gibt bestimmte biblische Aussagen, ja, die sind wahr, die sind gut und die sind richtig, aber mit meiner momentanen Lebenssituation haben sie nicht so viel zu tun. Vorsicht allerdings, wenn bei uns zu Jugendzeiten, also wir hatten ja keinen Hauptamtlichen und wir haben ganz oft im Jugendkreis Bibelarbeiten gemacht, einfach lest mal den Psalm und schreibt mal raus, was euch das gerade sagt. Und dann kam ganz oft die Aussage, das sagt mir im Moment gar nichts. Das kann daran liegen, was wir heute gesagt haben, dass ich gerade in einem anderen Lebensabschnitt bin. Ja, wenn David aus der tiefsten Not in Lebensgefahr zu Gott schreit und mir geht's gerade richtig gut, Wohlstandschrist in dritter Generation, dann kann schon sein, dass ich damit nicht so viel anfangen kann, weil ich nie in so einer tiefen seelischen Not war. Es gibt natürlich auch die andere Situation, der möchte ich jetzt einfach ein bisschen vorbeugen. Manchmal sagt der Text mir auch nichts, weil ich es nicht hören will. Weil er eigentlich genau trifft. Aber das will ich nicht hören. Und da muss man sich natürlich immer selber ein kleines bisschen prüfen. Ich habe mitunter festgestellt, dass die Texte, die mir beim ersten Lesen überhaupt nichts gesagt haben, nach intensiver Arbeit die fruchtbarsten waren. Ja, wenn man sich dem dann trotzdem stellt und sagt, ich will trotzdem hinhören. Herr, was willst du mir durch diesen Text jetzt sagen? Habe ich manches Mal erlebt, dass meine erste Reaktion, der sagt mir gar nichts, sich genau ins Gegenteil umgedreht hat und es ist einer der wichtigsten Texte für mein Leben geworden. Deswegen gebt nicht zu schnell auf, wenn ihr was lest und den Eindruck habt, das sagt mir nichts. Könnt ihr auch drüber beten. Herr, sagt mir das nichts, weil es einfach nicht meine Lebenssituation ist, dann ist es okay. Oder sagt es mir nichts, weil es so genau trifft, dass ich das schon wieder blocke. Beides ist möglich. Das muss man im Zweifelsfall prüfen. Was von den beiden ist hier gerade der Fall? Wenn es das Zweite ist, möchte ich euch den ermutigen, versucht mal die Blockade aufzugeben und genau hinzuhören, was Gott euch sagen will. Aber wenn es das Erste ist, dann ermutige ich euch auch zu sagen, ja, das will ich abspeichern, das soll mein Denken auch mit prägen, damit ich vorbereitet bin, wenn ich in so eine Situation komme. Aber im Moment ist es nicht meine Situation. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du jeden von uns genau kennst und du weißt, was jeder braucht. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt jedem das gibst, auch im Nachgang, was er braucht. Wer Ermutigung braucht, den ermutige. Wer Ermahnung braucht, den ermahne. Wer irgendwas anderes braucht, Herr, schenke, dass jeder von uns das hört und das mitnimmt und das behält, was du für ihn hast. Bewahre uns davor, dass wir wegschieben, was du uns sagen wolltest, und bewahre uns auch davor, dass der Feind uns das wegnimmt, was du uns geben wolltest, sondern schenke, dass das, was du heute für uns hast, sich in unseren Herzen festsetzt. Amen.